Kreis.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. Februar 2026. 4 Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gehen Menschen aus Georgien, Iran und Polen auf die Freiburger Kundgebung für die Ukraine. Gleich 3 Gesetze sollen die Energiewende zukünftig noch weiter ausbremsen nach dem Willen von Katharina Reiche. Eine Solidaritätskundgebung nach der Beschädigung an der Freiburger Ramadan-Beleuchtung. Das EU-Parlament will massenhafte Chat-Kontrollen dauerhaft legalisieren. Und eine Ausstellung über die Errungenschaften der Frauenrevolution in Nordostsyrien ist derzeit in Freiburg zu sehen. Das sind die Themen dieser Stunde. Am Dienstag dieser Woche jährte sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum 4. Mal. Aus diesem Anlass gab es auch in Freiburg eine Kundgebung und Kollegin Viktoria hat dort einen Redner aus Georgien, Tonike Svanice, aufgenommen, die Iraner Ali und Nagir getroffen und die Polin Alexandra, Dorota und Arno. Alle haben sie in Solidarität mit den angegriffenen UkrainerInnen demonstriert.
Findet gerade ebenfalls ein Kampf statt. Kein Krieg mit Panzer, aber ein Krieg gegen Demokratie. Ein schleichender Krieg gegen Freiheit. Unter dem Einfluss des Oligarchen Bizina Ivanishvili wird Georgien Schritt für Schritt von Europa entfernt. Demokratische Institutionen werden geschwächt, kritische Stimmen unter Druck gesetzt. Gesetze verabschiedet, die unser Land in Richtung autoritärer Strukturen bewegen. Und trotz das alles, trotz Gewalt, Einschüchterung, Repressionen, die Menschen in Georgien protestieren für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für die europäische Zukunft Georgiens. In Georgien erleben wir derzeit, dass Wahlrecht systematisch eingeschränkt wird. Insbesondere für Georgierinnen und Georgier, die im Ausland leben. Die offizielle Begründung lautet, wir können von ausländischen Einflüssen gesteuert sein. Und was macht in dem Kontext Europa? Europa sieht das. Europa Besorgnis, Europa findet klare Worte, aber die Worte allein reichen nicht. Solidarität darf nicht nur ein Gefühl sein. Solidarität muss politisches Handeln bedeuten. Konkrete Maßnahmen, Konsequenzen für diejenigen, die demokratische Strukturen zerstören. Harte Sanktionen gegen Oligarchen und Machteliten, die ein Land in Geiselhaft nehmen. Jetzt ist sehr entscheidender Moment für Europa. Europa steht vor einer großen Herausforderung. Wird es entschlossen an der Seite der Ukraine stehen oder wird es tatenlos zusehen, wie zwei skrupellose Diktatoren versuchen, die Ukraine zu vernichten? Deshalb darf dieser Krieg niemals in Vergessenheit geraten. Die Ukraine braucht uns und wir brauchen die Ukraine. Jetzt ist die Zeit, in der Europa seine Stärke, seine Entschlossenheit und seine Prinzipien beweisen muss. Es darf keinen Zweifel geben, die Ukraine darf in diesem Krieg nicht allein gelassen werden. Wir alle blicken mit großer Hoffnung auf Europa. Die freie Welt muss jetzt zeigen, dass sie bereit ist, für ihre Werte einzustehen. Wenn Europa auf demokratischen Werten basiert, dann muss es auch die Menschen unterstützen, die genau für diese Werte kämpfen in Kiew, genauso in Tiflis. Es ist Zeit, dass Europa schnell handelt und wieder nicht einzuschläft. Ich glaube noch fest daran, dass am Ende nicht Gewalt, sondern Freiheit siegen will. Slava Ukraine!
We want to show the solidarity with the Ukrainian people.
and we want to show that we are united with the Ukrainian people, and also that we support them in the fight with Russia.
You mean as Iranian people?
Yes, but Iranian people are different than the government. Like the flag that we have here, which is different than Islamic Republic of Iran flag. Yeah.
Thank you very much. Thank you for your support.
Welcome.
Ich heiße Alexandra.
Ich heiße Dorota.
Ich heiße Arno.
Und wir sind vom Verein Polnische Frauen Solidarisch. Polki Solidarnie, Przystanek Freiburg.
Und wieso seid ihr jetzt hier?
So, wir haben uns jedes Jahr gedacht, dass gibt's kein freies Polen ohne freie Ukraine. Und wir stehen der Ukraine hier sehr stark bei und wollen sie unterstützen und Solidarität zeigen. Haben auch heute auch eine Grafik mitgebracht, die das auch natürlich zeigt, die zwei Frauen, polnische und ukrainische, die einen gemeinsamen Zopf flüchten. Wir wünschen der Ukraine einfach von ganzem Herzen Frieden. Einen Frieden, dauerhaften und gerechten Frieden, den sie selbst bestimmen und nicht sich aufzwingen lassen.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche macht ihren Ruf als Fossilministerin weiterhin alle Ehre. Gleich mit drei Gesetzesvorschlägen würde die Energiewende ganz offensichtlich weiter ausgebremst. So plant sie nun wohl auch Einschnitte bei der Förderung privater Solaranlagen. Wir haben darüber mit Sebastian Müller, Vorsitzender des Vereins Balkon Solar, gesprochen.
Es sollen wohl Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgenommen werden. Zum Beispiel soll die Förderung für Solaranlagen bis 25 Kilowatt installierter Leistung eingestellt werden für kleinere Solaranlagen. Also, was wären die Auswirkungen von dieser Änderung?
Ja, also bisher ist es so, wenn ich eine Dachsolaranlage zum Beispiel auf das Dach von meinem Einfamilienhaus mache, dann kann ich den Strom, den ich nicht verbrauche, ins Netz einspeisen und bekomme dafür eine festgelegte Einspeisevergütung. Und das hilft mir natürlich bei der Amortisation der Kosten. Wenn ich jetzt das streiche, dann verlängert sich erstmal die Amortisationszeit. Das Zweite, was sie dazu noch plant, ist die Abnahme des Stroms, der jetzt durch den Netzbetreiber erfolgt, quasi dem freien Markt zu überlassen. Das muss sich dann der Häuslebauer selbst einen Abnehmer finden, der ihm den Strom abkauft. Das ist gar nicht klar, ob das überhaupt in diesem Maße geht, wenn ich jetzt Tausende von Häuslebauern kommen und dann anfangen rumzusuchen, wo sie jemanden finden, der ihnen den Strom abkauft. Das können ganz klar die großen Konzerne, die sozusagen so Dachsolaranlagen im Leasingmodell vertreiben, sowas wie Enpal, die machen schon immer machen schon seit längerem so eine Aggregierung und treten als Direktvermarkter auf. Aber der Einfamilienhausbesitzer, der sich die Anlage selbst vom lokalen Solateur bauen lässt, der muss dann erstmal selber suchen. Also das wird auch nochmal schwieriger werden.
Also da wird wieder einmal, wie wir das von Reiche kennen, der Fokus weg von einer dezentralen Lösung hin eher zu den großen Unternehmen gegangen.
Ja, also zumindest wäre es dann so, dass das Geschäftsmodell von großen Installationsfirmen, die mir ein Paket verkaufen aus Dachsolar, Vermarktung, Betrieb, dass das dann wahrscheinlich attraktiver würde gegenüber dem, oder das Einzige, was es noch realistisch geben könnte, gegenüber dem, sagen wir mal, der Solateur von nebenan macht. Man muss allerdings auch sagen, bestimmte Angebote, wenn ich das eben quasi im Leasingmodell kaufe, sind eben deutlich teurer als ich nehme selber das Geld in die Hand und zahle die Kosten der Anlage sofort oder mit einem Kredit und profitiere dann über die nächsten 15, 20 Jahre vom Strom. Ja, und dann plant sie auch noch die Einspeiseleistung auf maximal 50% der Leistung, die man insgesamt hat, zu reduzieren. Also auch das wäre wiederum eine Verlängerung der Amortisation und müsste man auch erstmal technisch dann irgendwie regulieren.
Vom Ministerium heißt es jetzt, dass kleine Solaranlagen inzwischen aufgrund gesunkener Kosten oft bereits ohne zusätzliche Förderung wirtschaftlich seien, sofern sie hohe Eigenverbrauchsanteile realisieren könnten. Stimmt das? Braucht es hier also eigentlich keine Förderung mehr?
Naja, die Einspeisevergütung ist ja an sich nur bedingt eine Förderung. Die ist ja erstmal ein Angebot des Staates zu sagen, über die nächsten 20 Jahre wird jede Kilowattstunde zu diesem Preis von mir vergütet. Das hilft zum einen der Allgemeinheit, weil sie weiß, sie kann Strom zu diesem oder sie bekommt Strom zu diesem Preis, und es hilft natürlich auch dem Betreiber, weil er dann kalkulieren kann, was er bekommen wird. Und es ist so, wir haben das ein bisschen durchgerechnet, je nachdem, wie gut die Anlage ist, die Dachanlage, wie gut die Ausrichtung ist, was es kostet, wie gut das Dach geeignet ist und wie hoch der Eigenverbrauch ist, verlängert sich eben deutlich die Amortisationszeit, und je nachdem waren wir dann schon bei Amortisationszeiten, die etwa bei 19 Jahren lagen, 17 Jahren, also quasi dann ist die Anlage abbezahlt am Ende ihrer Lebensdauer und nicht wie jetzt im Moment nach 13 Jahren, 12 Jahren, und das ist natürlich schon eine Sache, die die Investitionsentscheidung sicherlich negativ beeinflussen wird. Und es ist natürlich so, dass diejenigen mit hohem Eigenverbrauch, also die, die viel Strom verbrauchen, die am meisten begünstigt sind.
Und für die anderen, die Strom eher sparen, sieht es zumindest in finanzieller Hinsicht, würde es dann schlecht aussehen.
Ja, also wenn ich dann ein großes Haus habe und viel Dachfläche und sage, ja, die möchte ich gerne einbringen, dann bin ich natürlich schlechter dran, als wenn ich sage, ich habe gar nicht so viel Dach und ich habe ein Elektroauto und eine Wärmepumpe und vielleicht bin ich auch sonst eher so in einem Lebensstil mit Pool oder Sauna oder so, der eher erstmal viel Verbrauch verursacht zu Hause.
Eine weitere Änderung dabei soll sein, dass bei kleinen Solaranlagen bis 7 Kilowattstunden zukünftig verpflichtend ein smarter Stromzähler eingebaut werden soll. Balkonkraftwerke werden wohl ausgenommen. Smarter Stromzähler klingt smart, oder?
Also grundsätzlich brauchen wir in Deutschland einen schnelleren Smart Meter Rollout. Wir sind da total hinterher. Es gibt Länder, da haben alle einen Smart Meter. Finnland, Italien und so. Und es gibt Länder wie Bulgarien oder Deutschland, die sind total hinterher. Smart Meter ermöglichen erstmal viele sinnvolle Angebote. Ich kann zum Beispiel den Leuten einen variablen Stromtarif verkaufen. Ich kann zum Beispiel anhand des Verbrauchs im Smart Meter das auslesen und vielleicht sagen, jetzt ist der Strom gerade billig, jetzt schalte ich bestimmte Geräte ein oder jetzt verbraucht mein Haus sehr viel. Dann kann sich der Verbraucher auch entsprechend verhalten. Aber wenn ich natürlich das auch wieder zur Voraussetzung für die kleine Solaranlage mache, dann erhöhe ich auch wieder die Kosten und dann komme ich auch wieder in einen Bereich, wo möglicherweise es nicht mehr nur um den Smart Meter Einbau geht, sondern wo der Elektriker sagt, wir müssen den kompletten Zählerplatz erneuern. Und dann bin ich auch nochmal bei 1 bis 2.000 Euro zusätzlichen Kosten für eine Solaranlage, wo vielleicht insgesamt die Investitionskosten bei 5.000 bis 10.000 Euro liegen. Also auch da mache ich es wieder schwieriger und teurer.
Weitere Änderungen plant Katharina Reiche, wie kürzlich bekannt wurde, am Energiewirtschaftsgesetz. Demnach soll der sogenannte Anschlussvorrang für erneuerbare Energien wegfallen. BetreiberInnen von Solar- und Windkraftanlagen sollen über Baukostenzuschüsse am Ausbau der Stromnetze finanziell beteiligt werden können. Wie bewertest du das?
Ja, also dieses geplante Papier, was da rausgefallen ist oder geleakt wurde aus dem Bundeswirtschaftsministerium, würde im Grunde bedeuten, dass es gar keinen erneuerbaren Energienausbau in Deutschland geben kann, vielleicht noch Balkonkraftwerke. Denn wenn die Netzbetreiber, da sind ja auch noch Regelungen drin, die sagen, ich bekomme nichts für Strom, der erzeugt wird, in dem Moment, wo irgendwo in diesem Netz irgendwo mal abgeregelt wurde. Das würde fast 90% des Netzgebiets betreffen. Dieser Abbau des Vorrangs der Einspeisung würde bedeuten, dass eben der Netzbetreiber sagen kann, naja, irgendwann schließen wir es halt an. Und mit dem Baukostenzuschuss kann man dann auch den Investor von einer größeren erneuerbaren Energienanlage, also beispielsweise von einer Windkraftanlage oder von einem großen Solarpark, dazu zwingen, dass er sehr viel bezahlen muss. Und dann auch dann wird sicherlich das deutlich teurer und es wird deutlich weniger investiert werden. Das ist keine gute Lösung für das Problem, das wir im Moment haben, dass sich viele denkbare Investoren einfach mal 100 Faxe versenden, um versuchen, an 100 Netzanschlusspunkte zu kommen für ihren Batteriespeicher oder für sonstige Anlagen und noch gar kein Projekt haben, noch nicht mal das Land haben für ein Projekt, um da etwas durchzuführen. Also man muss wirklich sagen, was im Moment an Vorschlägen herauskommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium, scheint so, als hätte man sich überlegt, wie kann man die Probleme des oder die Herausforderungen des Ausbaus von erneuerbaren Energien, die ja auf einem sehr guten Weg in Deutschland sind, angehen. Und dann hat man immer aus dem Menü der möglichen Möglichkeiten das ausgewählt, was teuer ist, was den erneuerbaren Energienausbau verzögert und was letzten Endes ja im Grunde der fossilen Energiewirtschaft am meisten nutzt. Da kommen wir jetzt sicherlich auch zum Gebäudeenergiemodernisierungsgesetz.
Ja, diese Entschädigungszahlungen, die wegfallen können, wenn es abgeregelt werden muss. Diesen Wegfall, der soll übrigens dann Gas- und Kohlekraftwerke nicht betreffen. Dazu fällt einem wohl nicht so richtig viel mehr ein. Du hast es gerade angesprochen, der Plan, der am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, auch unter Heizungsgesetz bekannt. Die Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, soll wegfallen. Neben einer Wärmepumpe, Fernwärme und hybriden Heizungsmodellen sollen auch weiterhin Gas- oder Ölheizungen eingebaut werden dürfen. Gasheizungen sollen ab 2029 aber einen Bio-Anteil, beispielsweise von Biomethan von 10% aufweisen. Dieser Anteil soll sich schrittweise erhöhen. Klimaziele sind so nicht zu erreichen, oder?
Ja, man natürlich nicht. Also man fragt sich, warum man nicht auch noch die Kohleheizung wieder erlaubt hat, wenn man 10% Holzkohle beimischt. Also natürlich ist es völliger Quatsch. Es gibt nicht genug Biogas. Das gibt es vielleicht noch in der ersten Beimischungsstufe. Wenn ich da nur 1% Biomethan beimische, dann hätte ich vielleicht noch genug. Aber es gibt sicherlich nicht, wenn ich dann anfange, substanzielle Mengen beizumischen. Alles, was wir im Moment wissen über Wasserstoff, über grünen Wasserstoff, bedeutet, dass es sehr teuer würde, weil ganz einfach die Produktion von Wasserstoff aus Elektrolyseuren ein technisch aufwendiger Prozess ist, der auch viel Energie braucht, die ich da erstmal reinstecken muss. Gleichzeitig bedeutet das natürlich für den Nutzer hinter der Heizungsanlage, er muss auch noch CO2, also wenn der CO2-Handel kommt, der ETS2, dann erhöhen sich tendenziell auch nochmal die Kosten, weil er muss ja eine CO2-Kompensation bezahlen, die übrigens umso höher ist, je mehr CO2 ausgestoßen wird. Sprich, es wird, weil die Heizungen nicht dekarbonisiert sind, viel CO2 ausgestoßen, dann ist auch der CO2-Ausstoß sehr teuer. Jetzt habe ich natürlich ein soziales Problem. Mieterinnen und Mieter bestimmen nicht, welche Art der Heizung sie haben, sondern sie müssen mieten und dann kriegen sie halt Heizwärme vom Vermieter. Wenn ich jetzt wieder eine Gasheizung einbaue, weil das erstmal optisch billig ist, mit niedrigen Investitionskosten. Übrigens, die Beratungspflicht soll auch entfallen, sodass gar keiner den Leuten mehr vorrechnet, was eigentlich günstig wäre. Wenn ich das dann mache, dann ist halt der Mieter unter Umständen mit einer Gasheizung mit stark steigenden Kosten bedroht. Das ist also auch erstmal ein sehr unsoziales Modell, das hier vorgeschlagen wird. zudem ist ja auch noch eben gar nicht klar, wo soll das Gas herkommen, auch in diesem Einigungspressekonferenz sind ganz viele Sachen noch gar nicht klar und wir lesen im Moment, wenn man so die Statements liest, von Handwerkervereinigungen, von Innungen, von erneuerbare Energienunternehmen, von den Herstellern von Wärmepumpen, von ganz vielen, dass die sagen, das schafft nur weitere Unsicherheit und schafft nur weitere Probleme. Es ist im Grunde auch auch Regelungen, die das Handwerk, was ja immer eine Gruppierung ist, die die CDU so hochhält und Teile der Wirtschaft, nicht die Fossilwirtschaft, aber die einen von anderen Teile, ablehnen.
Dieses Biomethan, was dann beigemischt werden soll und wo der Anteil dann über die Jahre steigen soll, Verständnisfrage, das ist dann auch solche Sachen, die dann von zum Beispiel Landwirten produziert werden, statt die Felder zur Erzeugung von Lebensmitteln zu benutzen, oder?
Genau, ich nehme ein Maisfeld zum Beispiel, dann kann ich das Mais dazu verwenden, Maissalat zu machen oder Tortillas, oder ich kann es den Kühen geben oder ich kann es eben auch direkt in der Biogasanlage zu Biogas umwandeln. Das ist erstmal kein sehr effizienter Prozess, weil ich im Vergleich zu einer Solaranlage der gleichen Fläche deutlich mehr Fläche brauche. Und eigentlich sagen uns alle Experten, dieses Biogas sollte man dann, wenn man es hat, wenn es vielleicht auch abfällt bei landwirtschaftlichen Prozessen, verwenden, um Flauten abzudecken, sodass man die Biogasanlage nach dem Verbrauch steuert, sodass ich sage, okay, jetzt scheint die Sonne, dann fahre ich die Biogasanlage runter. Aber wenn ich dann einen Netzzustand habe, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann lasse ich sie laufen, um so Stromlücken abzudecken. Das ist deutlich effizienter und das ist eigentlich das, wofür wir dieses Biogas dann auch brauchen und nicht, um es in die Heizungen hineinzupumpen, die nun leider auch nicht besonders effizient sind, weil wenn wir überlegen, wir haben eine Gastherme und ich mische da jetzt Biogas bei, dann bekomme ich für 1 Kilowatt verbranntes Gas wahrscheinlich sowas wie 0,95 Kilowatt Wärme im Haus. Wenn ich das gleiche Biogas in einem Blockheizkraftwerk betreibe, und dann aus dem Blockheizkraftwerk vielleicht eine Wärmepumpe speise, dann bin ich schon mal bei Effizienzgraden, die beim Doppelten oder Dreifachen liegen.
Also wenn da jetzt auch viele Landwirte zum Beispiel darauf setzen würden, dann, das ist glaube ich noch gar nicht so in der Diskussion, dann wäre dieser geforderte Biogasanteil letztlich eigentlich fast auch ein Problem für die Ernährungssouveränität. Du hast
es sind einfach, wenn man das mal durchrechnet, es sind gar nicht die Flächen dazu da, um das zu machen in Deutschland. Das heißt, wir müssten dieses Biogas, entweder als Biogas oder die Vorprodukte, müssten wir natürlich importieren oder den Wasserstoff. Das ist erstmal nicht so sinnvoll.
Du hast angesprochen, dass auch das Handwerk gar nicht unbedingt begeistert ist, was diese Pläne angeht. Der Fachverband Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg, der über 3000 Handwerksbetriebe vertritt, schreibt beispielsweise, ob die Vorgabe nun laute 65% erneuerbare Energien oder x% Biomethan die entscheidenden Fragen beim Einbau einer Heizung für die nächsten 20 Jahre sind andere, denn längst ist klar, welches die Heizsysteme der Zukunft sind und vor allem auch langfristig die günstigsten. Daran ändert eine erneute Reform des GEG nichts, im Gegenteil. Ob früher oder später, der CO2-Preis wird fossile Heizsysteme massiv verteuern, zu denen bis jetzt übrigens zu überwiegenden Teilen auch die Fernwärme gehört, betont der Hauptgeschäftsführer. Auch wenn das Heizungsgesetz tot ist, die Wärmepumpe lebt. Ihr gehört die Zukunft. Also wird aber diese Zukunftstechnologie Wärmepumpe jetzt würde dann von Katharina Reiche massiv ausgebremst, oder? Und die Kosten, die Probleme liegen dann bei den MieterInnen.
Genau, wir können uns jetzt entscheiden, kommt die Wärmepumpe aus Deutschland, wo im Moment die Unternehmen noch führend sind mit Arbeitsplätzen, auch hier in Baden-Württemberg, oder kommt die Wärmepumpe, wenn wir das dann erfolgreich bekämpft haben, in Zukunft aus den großen Fabriken in China, die uns dann die Geräte verkaufen werden, sicherlich verkaufen werden, weil da fließen enorme Investitionssummen hinein in diesen Sektor. Das ist jetzt halt die Frage. Wir können wieder gucken, dass wir wiederum eine Zukunftstechnologie kaputt machen oder vielleicht nicht kaputt machen. Und ich sag's mal so, Gaswasserinstallateure sind jetzt nicht in der Regel das Kernbereich der woken, linksgrün versifften Öko-Fuzzis, sondern das sind ganz normale Handwerker, die knallhart durchrechnen und einem das sagen, was natürlich im Grunde die konservative Lösung ist, nämlich kein Gas zu verbrennen, sondern eine Wärmepumpe einzubauen. Ich meine, ja.
Abschließend nochmal zum Feld, das euch als Balkonsolarverein wohl am nächsten ist, die geplanten Einschnitte bei der Förderung privater Solaranlagen. Was rätst du nun Menschen, die eine Solaranlage installieren wollen, und wie wollt ihr auch als Verein in dieser Sache jetzt weitermachen?
Ja, also vielleicht kurzfristige Entwarnung. Es gibt jetzt noch kein Papier, das rausgefallen ist, das Balkonsolaranlagen in irgendeiner Form bekämpft. Darauf warten wir noch. Ich würde möglichst schnell versuchen, meine Anlage zu bestellen, zu kaufen. Wir wissen von größeren Versendern, die sagen, die Preise für Solarpanels werden vielleicht oder wahrscheinlich wieder leicht anziehen. Das kann einfach sein, dass wir jetzt mal einen Boden erreicht haben bei der Preisbildung. Das würde ich auf jeden Fall schnell machen. Und wir überlegen uns jetzt gerade, was wir tun. Wir sind da im Gespräch, auch mit großen Verbänden, haben jetzt auch erstmal eine Infoseite aufgesetzt. Und dann wird man schauen, ob man das vielleicht auch noch in den kommenden Tagen über Fragen an die Landtagskandidaten einbringt, die ja durchaus auch gewählt werden wollen. Und dann wird sich zeigen, was so in den kommenden Tagen passiert.
Am Mittwoch dieser Woche gab es am Betzenhauser Torplatz eine Solidaritätskundgebung gegen antimuslimischen Rassismus. Seit dem 18. Februar steht dort eine Beleuchtungsinstallation aus Anlass des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Diese Ramadan-Beleuchtung war von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. So wurden, so auch im Aufruf der Kundgebung, mehrere Kabel der Beleuchtung durchtrennt und zudem ein Banner über den Schriftzug gehängt, der klar der rechtsextremen identitären Bewegung zuzuordnen ist. Bereits am Samstagnachmittag, so heißt es in dem Aufruf zur Kundgebung weiter, war der örtliche AfD-Politiker Karl Schwarz vor Ort, um ein Video zu drehen, in welchem er gegen die Installation hetzt. Von der Kundgebung hört ihr hier die Rede von Sarah Kahn von der Refugee Law Clinic.
Was wir heute unter einer demokratischen Gesellschaft, in einem demokratischen Rechtsstaat verstehen, nämlich dass Gesellschaft nicht dadurch zusammengehalten wird, dass alle gleich sind, alle gleich denken oder gleich glauben, sondern dadurch, dass alle darauf vertrauen, dass das Recht für alle gilt, auch für Minderheiten. Mein Name ist Sarah Kahn und ich stehe heute nicht nur als Bürgerin der Gesellschaft hier, sondern als meine Funktion einer angehenden Juristin, einer Vorsitzenden des Vereins Refugee Law Clinic, einem Verein, das geflüchtete Menschen dabei unterstützt, ihre Rechte zu verstehen und durchzusetzen, und zugleich als Angehörige des sozialen Unternehmens Access, welches sich für einen diskriminierungsfreien Rechtsstaat einsetzt. Und gerade eben genau für die Communities, um die es heute geht. Ich begegne diesem Thema, über das wir heute sprechen, nicht nur emotional oder persönlich, sondern konkret und auch praktisch. Also da, wo Menschen täglich erfahren, was es bedeutet, wenn der Rechtsstaat schützt oder auch nicht. Und was passiert, wenn dieser in Frage gestellt wird und ausgehöhlt wird. In unserer Stadt wurde eine Ramadan-Beleuchtung aufgehängt. Ein paar Lichter, die niemandem etwas wegnehmen, niemanden verdrängen und schlicht ein Zeichen dafür sind, dass es Menschen hier gibt, die ihren Alltag hier haben und zusammen feiern wollen und dazugehören wollen. Dass diese Beleuchtung in den letzten Tagen beschädigt wurde, ist nicht nur Sachbeschädigung, sondern eine klare Botschaft, nämlich der Botschaft, ihr seid nicht hier erwünscht. Und genau deshalb stehen wir auch heute hier. Ich möchte an dieser Stelle bewusst etwas klarstellen, weil in den letzten Tagen sehr oft über den Islam gesprochen wurde, ohne über oder mit den MuslimInnen zu sprechen. Der Islam steht nicht für Zwang, nicht für Abschottung, nicht für Überlegenheit, sondern für Gerechtigkeit, für Würde, für friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Menschen. Der Prophet sagte, Unterdrückung ist verboten, immer. Und er sagte, der stärkste Mensch ist nicht derjenige, der andere besiegt, sondern derjenige, der sich selbst beherrscht, trotz einer Wut. Das sind keine fremden Worte oder widersprüchliche Werte, sondern das sind Werte, die unser Land unter dem Begriff Rechtsstaat zusammenfassen würde. Deutschland ist ein Rechtsstaat, aber nicht, weil hier alles richtig gelaufen ist, sondern gerade weil sehr viel Schreckliches passiert ist. Die Religionsfreiheit, auf die wir uns berufen, ist kein Geschenk und auch keine moderne Erfindung oder irgendwie eine Geste der Großzügigkeit. Sie ist das Ergebnis einer langen und schmerzhaften Geschichte in Europa, aber auch in Deutschland. Und wir haben erlebt, was es bedeutet, wenn Staaten versuchen, über das Glauben zu bestimmen. Religiöse Kriege, konfessionelle Verfolgung mit Millionen Toten und all das hat zu einer bitteren, aber klaren Erkenntnis geführt. Frieden entsteht nicht durch Gleichschaltung, sondern dadurch, dass der Staat den Glauben dieser Menschen schützt. Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus hat dieses Land noch einmal gelernt, wie gefährlich es ist, wenn Mehrheiten anfangen zu definieren, wer dazugehört und wer sichtbar sein darf. Deshalb wurde die Religionsfreiheit in unser Grundgesetz verankert. Bewusst, weil es ein Grundrecht ist, gerade für Minderheiten und gerade dann, wenn es eben unbequem wird. Und genau deshalb irritiert mich ein Argument besonders häufig, was mir in den letzten Tagen begegnet ist. Nämlich der Satz, Deutschland sei ein christliches Land und deshalb hätten andere religiöse Zeichen hier nichts zu suchen. Ja, Deutschland ist ein historisch geprägtes christliches Land, aber genau aus dieser Geschichte heraus hat dieses Land verstanden, dass der demokratische Rechtsstaat davon lebt, dass die Mehrheit, dass eben nicht ihre Kultur durchgesetzt wird, sondern davon, dass die Rechte auch gelten, wenn sie nicht alle gefallen. Und vor allem sind wir in erster Linie ein Rechtsstaat, bevor wir ein christliches Land sind. Und darüber definieren wir uns auch regelmäßig und ganz stolz nach außen. Oft wird mir aber auch gesagt, dass es dieses Entgegenkommen, was wir hier in Deutschland erleben, nicht in muslimisch geprägten Ländern existiert. Und ich frage mich ehrlich, warum wir unseren eigenen Anspruch an Demokratie und Rechtsstaat an den schlechtesten Maßstäben messen wollen, anstatt an unseren eigenen Werten. Viele Menschen hier stammen aus Ländern, die keine Demokratie sind und keine unabhängige Justiz kennen und keine garantierten Grundrechte haben. Und trotzdem werden dort Weihnachtsbäume aufgestellt. Es wird Weihnachten gefeiert und auf öffentlichen Plätzen leuchten Lichterketten, ohne dass sie jemand als eine Bedrohung ansieht. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass in einem Land mit Grundgesetz, mit garantierter Religionsfreiheit, mit demokratischem Selbstverständnis ausgerechnet ein paar Lichter am Ramadan zur Bedrohung werden, während das in anderen Ländern, die diese Werte nicht besitzen, gar kein Problem ist. Was die muslimische Community hier möchte, ist weder besonders noch radikal. Es ist ein Zeichen, dass wir in Frieden leben wollen, dass wir sichtbar sein wollen, dass wir feiern dürfen, ne? Und dass dieses Land die Grundrechte wirklich auch allen zusichert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Zerstören von so einer Beleuchtung ist ein Ausdruck von, naja, also nicht unbedingt Meinung oder Kritik, sondern ein Angriff auf ein Fundament, nämlich auf die Gerechtigkeit, die eine Gesellschaft eigentlich zusammenhält, so wie eingangs mit meinem Zitat erwähnt. Und deshalb finde ich, dass wenn wir uns als Demokraten bezeichnen und als Demokraten nennen, man sich in solchen Momenten ehrlich fragen sollte, ob wir auch bereit sind, unsere Grundrechte zu verteidigen, auch wenn sie nicht die eigenen sind und auch wenn es gerade keine Betroffenheit gibt. Im Islam heißt es deswegen eben, Gerechtigkeit ist das Fundament jeder Gesellschaft und im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind keine konkurrierenden Ideen, sondern dieselben Überzeugungen in zwei verschiedenen Sprachen. Und ich finde, wir sollten in der Lage sein, alle gemeinsam eine Sprache zu sprechen. Deswegen lasst uns dafür sorgen, dass Lichter in dieser Stadt nicht zusammen oder zerstört werden, sondern uns daran erinnern, was diese Gesellschaft zusammenhält. Danke.
Es sprachen außerdem Firdevs Spahadir vom Sozialdienst muslimischer Frauen, Ulrich Bayer, der Pfarrer der nahegelegenen evangelischen Gemeinde im Seepark, Hüseyin Özbek von der Mevlana-Moschee und Oberbürgermeister Martin Horn sowie Sarah Schnitzler von der Partei Die Linke, Landtagskandidatin. Die einzelnen Reden könnt ihr auf rdl.de auch nachhören. In einer Sitzung diesen Mittwoch haben sich VertreterInnen der Fraktionen des EU-Parlaments auf einen Kompromiss bei der Verlängerung der anlasslosen Chatkontrollen geeinigt. Der Kompromiss beinhaltet den Verzicht auf Analysen mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Der ehemalige EU-Abgeordnete der Piraten, Patrick Breyer, sieht in dem Kompromiss aber keinen wirklichen Fortschritt. Wir haben mit ihm gesprochen.
Es geht darum, dass es im Moment den großen Technologiekonzernen, die eben Chatdienste und Messenger-Dienste anbieten, ne, zum Beispiel eine Instagram-Nachricht oder wenn ich auf X eine Nachricht verschicke an jemand anderen oder über Gmail. Im Moment gibt es eine EU-Verordnung, die diesen Anbietern es ermöglicht, ohne jeden Verdacht und massenhaft diese private Kommunikation, unsere privaten Chats zu durchleuchten und auf vermeintlichen Verdacht von illegalen Darstellungen oder auch Inhalten zu durchsuchen. Und das Ergebnis davon ist, dass jedes Jahr aus den USA etwa 300.000 private Chats und Nachrichten geleakt werden an die Polizei, wo aber das Bundeskriminalamt sagt, etwa die Hälfte davon, jede zweite davon ist überhaupt nicht strafrechtlich relevant. Das heißt, massenhaft im Bereich von 150.000 Nachrichten und Chats, private, auch intimer Art, landen hier bei der Polizei, ohne dass irgendwie eine Straftat begangen worden ist oder auch nur ein Verdacht dafür besteht. Und diese Massenscans waren als Ausnahme gedacht, waren befristet. Das soll eigentlich im April diesen Jahres auslaufen, diese Verordnung. Aber man will das jetzt zum Dauerzustand machen. Man hat sich daran gewöhnt. Man wollte ursprünglich die sogar verpflichtend machen, das konnte man nicht durchsetzen, aber man will Druck machen auf die Konzerne, mehr und mehr zu scannen und zu überprüfen und zu durchleuchten. Und vor dem Hintergrund soll das weiterlaufen. Im Moment ist klar, dass die EU-Regierung das unterstützen, aber entscheidend ist auch die Position des EU-Parlaments, weil das über Gesetze mitentscheidet. Und da hat gestern ein Treffen stattgefunden, der Chefverhandler, der Verhandlungsführer sozusagen. Und im Ergebnis sieht es so aus, dass hier letzten Endes am nächsten Montag über einen faulen, vermeintlichen Kompromiss abgestimmt werden soll. Der sieht vor, dass die Massenscans im Endeffekt weitergehen sollen. Ausgeschlossen werden soll es nur, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz auch unbekannte Darstellungen oder auch Texte durchleuchtet werden auf Anhaltspunkte von sexueller Annäherung an Minderjährige. Das ist eine Technologie, die so fehleranfällig ist, dass sie letzten Endes auch in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Aber im Kern würde es dabei bleiben, bei dem Verfahren, dass man Bilder und Videos abgleicht mit Datenbanken von vermeintlich problematischem Material. Das Problem ist eben, wie gesagt, dass auch dieser Abgleich letzten Endes in jedem zweiten Fall überhaupt kein strafrechtlich relevantes Ergebnis erbringt. Das liegt zum einen daran, dass diese Abgleichsdatenbank in den USA halt gar nicht auf europäisches Strafrecht abgestimmt ist. Was ist eigentlich bei uns strafbar? Das ist nicht identisch. Und zum anderen ist es so, kein Algorithmus kann natürlich auch beurteilen, ob jemand vorsätzlich handelt. Wenn zum Beispiel in eine Chatgruppe ein vermeintlich lustiges Bild oder Video gepostet wird, was aber eben Minderjährige nackt zeigt oder so, ja, dann erfüllt das den Tatbestand Kinderpornografie, aber alle Teilnehmer dieser Chatgruppe wussten das nicht und wollten das nicht und sind deswegen auch nicht strafbar, nur weil überraschend sowas gepostet wurde. Trotzdem werden alle der Polizei gemeldet. Und so ist es zu erklären, dass diese Chat-Kontrolle massenhaft Unschuldige anschwärzt, außerdem auch massenhaft Minderjährige selbst kriminalisiert werden. 40% der Ermittlungsverfahren, die eingeleitet werden, richten sich tatsächlich gegen Minderjährige, also in ganz vielen Fällen gegen Menschen, die natürlich keine Missbrauchstäter sind, sondern die aus falsch verstandenem Spaß oder Unbedachtheit oder sonstiger Motivation, weil sie ihre Sexualität überhaupt erst entwickeln, solche Bilder untereinander dann austauschen. Und deswegen ist das, was jetzt zur Abstimmung steht am Montag, also Fortsetzung der Massenscans nach bekannten Darstellungen, letzten Endes eine Fortsetzung der Chatkontrolle durch die US-Konzerne, wie sie jetzt schon stattfindet. Das heißt, es würde weiterhin unzählige Fehlmitteilungen, Falschverdächtigungen geben. In dem Bereich natürlich, wo nicht verschlüsselt wird. Dort, wo verschlüsselt wird, findet keine Chatkontrolle statt. Und das bedeutet natürlich vor allem für die Täter, die wirklich solche Missbrauch begehen, dass sie natürlich es extrem leicht haben, sich dieser Kontrolle zu entziehen.
Sie sagen, 50% seien laut Bundeskriminalamt nicht relevant strafrechtlich. Kann man daraus schließen, dass man aber dann doch 50% Täterinnen und Täter hat?
Es stimmt, dass in etwa der Hälfte der Fälle dann auch Verfahren eingeleitet werden. Ne? Aber wie ich schon sagte, nochmal zu etwa 40% davon, wo was dran ist, sind wirklich Minderjährige beteiligt. Ja, also die keine Missbrauchstäter sind, sondern das aus falsch verstanden, weil sie gar nicht wissen, dass das vielleicht strafbar ist oder in Deutschland Kinderpornografie. Und auch von den übrigen Menschen, oft geht es halt darum, dass irgendwie vermeintlich lustige Videos oder vielleicht manchmal auch Sachen, über die sich die Leute aufregen und sagen, hier, guckt euch das mal an, was da passiert ist oder so. Also irgendwie aus einer ganz anderen Motivation heraus solche Sachen zirkulieren. Meta hat gesagt, also der Konzern, der auch eben Instagram unter anderem betreibt, hat gesagt, dass letzten Endes ganz wenige Bilder und Videos für einen Großteil der Hinweise dann verantwortlich ist, weil die halt so weit zirkuliert werden und weitergegeben werden, weil sich so viele das dann eben vielleicht lustig finden oder sich drüber aufregen. Und letzten Endes hat dieses massenhafte Hinterherlaufen hinter Material, was schon längst bekannt ist, nichts damit zu tun, Kinder zu schützen. Ja, man kann ja mit Material, was man schon kennt, was schon in der Datenbank steht, wenn man dem hinterherläuft und das verfolgt, damit leistet man ja keinen einzigen Beitrag zur Rettung von Kindern, die tatsächlich aktuell missbraucht werden. Dafür bräuchte man mehr Ressourcen im Bereich verdeckte Ermittlungen. Da muss man Menschen einschleusen in die Ringe der Täter, die solches Material wirklich selbst erstellen, die tatsächlich selbst Kinder dann auch sexuelle Gewalt anwenden. Und gerade diese Kapazitäten fehlen aber der Polizei, wenn sie damit überlastet ist, mit diesem Datenberg von oft völlig irrelevanten oder sonst eben Hinweisen, die zwar strafbar sind, aber wo man letzten Endes den Kindern nicht hilft. Also das kritisiere ich als falsche Schwerpunktsetzung. Das ist so, wie wenn Sie alle Polizisten letzten Endes auf die Straße schicken würden für Verkehrskontrollen, ja, einfach ohne Anlass alle Autos zu durchsuchen. Natürlich finden Sie dann Verkehrsverstöße, die auch wirklich dann Bußgeld nach sich ziehen. Aber es ist halt eine falsche Prioritätensetzung, weil die Polizisten, die dann damit ausgelastet sind, eben nicht den gezielten Hinweisen gegen schwere Straftaten nachgehen können. Und da brauchen wir unsere Kapazitäten, um gezielt Verdacht auf Missbrauchsdelikte und auf Missbrauchstäter selbst nachzugehen. Die einzige Methode, um diese Bilder und Videos zu stoppen, ist, ihre Produktion zu verhindern. Das heißt, zu verhindern, dass sie überhaupt erst entstehen. Denn es ist technisch nicht möglich, die Weiterverbreitung zu unterbinden. Da gibt es zu viele selbstbetriebene, verschlüsselte Plattformen. Man kann verschlüsselte Archive hochladen, was auch verbreitet getan wird in dieser Szene. Hm. Und vor dem Hintergrund, die einzige Möglichkeit, wenn man Verbreitung verhindern will, ist, schon die Entstehung zu unterbinden. Und das bedeutet, alle Ressourcen konzentrieren auf Ermittlungen gegen Missbrauch, auf Ermittlungen, um Kinder zu retten. Es gibt übrigens ein riesiges Dunkelfeld. Die meisten Missbrauchstäter sind im Umfeld der Opfer bekannt, etwa Verein, Schule oder auch Familienkreis und so weiter. Und man könnte viel an Prävention machen, wenn bekannter würde, was Anzeichen sind, an wen man sich wenden soll, auch Möglichkeiten, Hilfe zu rufen für Betroffene. Angesichts des riesigen Dunkelfeldes könnte man viel mehr zum Kinderschutz erreichen, wenn man hier präventiv tätig werden würde, als zu versuchen, hier so einer Verbreitung hinterherzulaufen.
Nun hat der europäische Datenschutzbeauftragte gewarnt, dass es keine richtige Rechtsgrundlage für diese Massenscans gebe. Was steht denn da dahinter?
Ja, es ist so, dass tatsächlich ein Opfer sexuellen Missbrauchs, der selbst Missbrauchsopfer gewesen ist, klagt gegen diese Massenscans. In dem Fall durch Meta, also den Mutterkonzern von Instagram, Facebook und so weiter, ja, verklagt den, weil er auch als Opfer sagt, ich brauche diese privaten Kommunikationsräume, um mich mit anderen Opfern auszutauschen, um Hilfe zu suchen, um mich beraten zu lassen, brauche ich auch digitale Räume, die sicher sind und nicht überwacht werden. Das heißt, es ist tatsächlich eine Klage gegen die Praxis anhängig, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ist aber noch nicht darüber entschieden. Aber der europäische Datenschutzbeauftragte weist natürlich zu Recht darauf hin, dass diese verdachtslosen Massenscans des Inhaltes unserer privaten Nachrichten, ja, dass das völlig mit unseren Grundrechten nicht vereinbar ist, also grundrechtswidrig und damit illegal ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gerichte das so entscheiden. Und was er letzten Endes sagt, ist, dass alles ganz gezielt stattfinden müssen. Ne? Das heißt, man muss gucken, wer ist wirklich verdächtig, wo gibt es Anhaltspunkte, dass illegales Material auch wirklich ausgetauscht werden. Wenn natürlich zum Beispiel eine Gruppe bekannt dafür ist, dass sowas stattfindet, ist es natürlich gerechtfertigt, mit richterlichem Beschluss dann auch eine gezielte Überwachung dieser Chatgruppe dann auch vorzunehmen. Aber was nicht angeht, ist die aktuelle Praxis, dass einfach flächendeckend und ohne jeden Verdacht alle durchleuchtet werden. Da sind die Verfahren viel zu fehleranfällig dafür. Wir haben da schon darüber gesprochen. Und es gibt keine Rechtsgrundlage für solche verdachtslosen, massenhaften Scans. Das ist ja letzten Endes so, wenn man sich auf die Post überträgt, wie wenn die Post einfach alle Briefe öffnet, um mal nachzugucken, ob vielleicht irgendwie illegales Material drin sein könnte. Na, alles wird durchleuchtet, ist ja undenkbar. Also es gibt bei uns ein Briefgeheimnis, es gibt ein Telekommunikationsgeheimnis und damit sind diese Massenscans völlig unvereinbar.
Wie geht's jetzt weiter? Wie stellen sich die Fraktionen des EU-Parlaments zur Fortführung?
Ja, viele Fraktionen sind der Meinung, man hätte da einen tollen Kompromiss gefunden, wenn man die schlimmsten, die fehleranfälligsten KI-gesteuerten Verfahren rausnehmen würde, was aber in der Praxis kaum einen Unterschied macht und übrigens auch die Verhandlungen mit den Regierungen kaum überleben wird. Denn das Parlament muss sich einig werden mit der anderen Gesetzgebungskörperschaft, dem EU-Rat. Und die haben schon ganz klar gesagt, wir machen nur ohne Abstriche. Diese Verlängerung akzeptieren wir nur. Das heißt, am Ende muss das EU-Parlament doch Farbe bekennen. Wollen Sie, dass Massenscans passieren oder wollen Sie nur zielgerichtete Ermittlungen gegen Verdächtige stattfinden? Und deswegen ist meine Meinung, wenn dieser faule Kompromiss eine Mehrheit findet am Montag, dann ist klar, dass die Scans letzten Endes unverändert weitergehen und absehbar auch zum Dauerzustand werden. Ein empfindlicher Rückschlag, denn wir hatten eigentlich im Kampf gegen die Chatkontrolle schon einen anderen Parlamentsbeschluss durchgesetzt, wonach nur Verdächtige gescannt werden sollen mit richterlichem Beschluss. Ja, dafür kämpfen wir. Es gibt einige Fraktionen, die das auch unterstützen, diesen Ansatz, ne, oder die Massenscans diese Verordnung überhaupt nicht mehr verlängern wollen. Das ist zum Beispiel bei der Fraktion der Grünen, der Linken der Fall. Und es gibt aber auch Hardliner bei den Konservativen, die wollen wirklich wie die EU-Regierung, dass die Scans komplett weitergehen mit egal welchen Technologien, einschließlich KI, ohne jede Begrenzung der Fehlerquote, also auch massiv fehlerträchtige Verfahren dürfen eingesetzt werden, die übrigens keiner kontrolliert hat. Das ist eine Blackbox. Es gibt keine unabhängigen Untersuchungen dieser Algorithmen, werden geheim gehalten. Man weiß überhaupt nicht, wie die funktionieren. Und natürlich wird da ein Präzedenzfall gesetzt, dass wenn sich Massenscans bei diesem Thema Missbrauchsdarstellung durchsetzt, fordert natürlich Europol schon, die auch für andere Zwecke einzusetzen. Wir wollen auch nach Verbreitung von, was weiß ich, anderen Sachen dann suchen, genau, Drogen. Man kann aber auch damit gut nach Beleidigung, Politikerbeleidigung könnte man damit gut suchen, Verunglimpfungen und so weiter. Und natürlich auch die Geheimdienste wären sehr interessiert daran, damit Sachen, die gar nicht strafbar sind, aber die vielleicht ihre Beobachtungsobjekte betreffen, damit flächendeckend zu durchsuchen und Informationen zu sammeln. Also letzten Endes, wenn die Massenüberwachung einmal eingeführt wird, brechen alle Dämme. Deswegen kann ich nur dazu aufrufen, die Internetseite fightchatcontrol.de zu benutzen. Dort kann man nämlich eine Nachricht an die EU-Abgeordneten schicken im Innenausschuss, im Liberausschuss, die nächsten Montag entscheiden und die sehr wenig wissen über das Thema Chatkontrolle, die nicht wirklich wissen, was da zur Abstimmung steht, denen auch falsch erzählt wird, diese Scans seien sehr zielgerichtet und betreffen nur illegales Material, was eben mitnichten der Fall ist. Also da wäre es gut, wenn möglichst viele mitmachen und unsere EU-Abgeordneten informieren, dass wir keine Chatkontrolle wollen, dass wir ein Recht haben auf private Kommunikation, auch im Digitalen.
Das sagt Patrick Breyer von den Piraten. Er empfiehlt, vor der Abstimmung des Gesetzentwurfs am kommenden Montag mithilfe der Webseite Fight Chat Control an EU-ParlamentarierInnen heranzutreten. Den Link dazu findet ihr bei diesem Beitrag auf auch unserer Webseite rdl.de. Als eine der Auftaktveranstaltungen zum Feministischen Kampftag am 8. März in Freiburg wurde am Dienstagabend im kurdischen Zentrum in der Kehlerstraße 29 die Ausstellung Jinjian Azadi eröffnet. Auf 26 Stoffbannern werden die Errungenschaften der kurdischen Frauenrevolution präsentiert, unterteilt in 12 Themenbereiche. Wir sprachen dazu vorab mit Organisatorinnen in Freiburg.
Die Planung der Ausstellung läuft seit einem Jahr, weil wir finden als Women Defend Rojava Freiburg, dass der 8. März quasi die Revolution in Rojava stellt für uns die gesellschaftliche Utopie dar, wie wir uns Gesellschaft wünschen und passt von daher prima zu den Flinterkämpfen am 8. März hier. Und dann ist quasi im Moment ja durch die aktuelle Situation ein sehr, sehr aktuell, also ein unglaublicher Bedarf an dieser Ausstellung, weil es jetzt darum geht, die Errungenschaften der Frauenrevolution zu verteidigen. Und wenn wir von Frauenrevolution sprechen, ist natürlich klar, dass es eine Flinterrevolution ist, Wir heißen auch Flinter-Women-Defend Rojava Freiburg, so viel zu unserer Gruppe. Wir haben uns aber jetzt dem internationalen Begriff Women-Defend Rojava angeschlossen. Und das Ziel der Ausstellung war also früher die gesellschaftliche Utopie aufzuzeigen, Mitstreiterinnen zu finden. Im Moment hat sich so das nochmal verändert, dass es wirklich auch darum geht, die Errungenschaften zu verteidigen, zu sagen, hey, das ist das, wofür wir einstehen, das ist das, was im Moment bedroht ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir quasi auch durch diese Vielfalt des Programms sehr verschiedene Kreise ansprechen wollen. Wichtig ist uns auch, so diesen Aspekt von Rojava, quasi der nachbarschaftlichen Organisierung, aufzugreifen. Und wir versuchen das teilweise auch durch das vielfältige Kinder-, Mädchen- und Minter-Programm, wie ein Vendo-Kurs, nicht nur für Mädchen, sondern auch für trans-, inter- und nicht-binäre Kinder und Teenies von 9 bis 12 oder ein Puppenbasteln für Kinder ab 8, sodass wir hoffen, dass es das kurdische Gesellschaftszentrum quasi auch so eine Anlaufstelle wird in der Nachbarschaft. So, also dass wir die Ideen, die in Rojava praktiziert werden, auch hier nicht nur durch einen theoretischen Input irgendwie wiedergeben, sondern auch durch Möglichkeiten der Begegnung. So, das ist jetzt die eine Idee auch noch da dran, weil sich vielleicht auch einige gewundert haben, dass wir so untypische, in Anführungsstrichelchen unpolitische Veranstaltungen geplant haben. Aber das ist durch unsere Kooperationen und durch diesen Ansatz der nachbarschaftlichen Organisierung geschuldet.
Ihr habt dann auch gleich noch einen zweiten Ort für die Ausstellung in Freiburg gefunden?
Ja, uns war es einmal wichtig, eben im kurdischen Gesellschaftszentrum zu sein. Und dann freuen wir uns aber auch besonders, dass die Ausstellung dann ab dem 10.3. nochmal in die KTS wandert. Weil ein anderer Aspekt von dieser Ausstellung ist auch, dass wir bestehende Kooperationen und Verbindungen, politische Verbindungen, dass wir die stärken wollen durch eine Zusammenarbeit, was wir im Moment auch ziemlich, wir freuen uns total, dass in den letzten Wochen der Demonstration irgendwie Menschen auch zu uns herangerutscht sind und wir schätzen das sehr wert. So. Und die KTS ist da auf jeden Fall ein Teil da drinnen, mit verschiedenen Menschen und Gruppen. Und dort geht dann quasi die Ausstellung weiter mit auch für uns sehr wichtigen Veranstaltungen wie einer gemeinsamen Demonstration am 14. März, also auch für die Jinjian Azadi, also zur Erinnerung an Halabja und dann wahrscheinlich auch gegen die Belagerung von Kobane. Und wir müssen aktuell schauen, die Demo richtet sich wahrscheinlich, wird sie auch noch einen Blick auf Schengel werfen, so auf die Situation, die sich dort irgendwie in den letzten Tagen verschärft hat. Also, und das freuen wir uns, dass es dort auch wieder so eine Kombination gibt aus, wir gehen auf die Straße und andererseits gibt es danach wahrscheinlich noch ein Zusammentreffen in der KTS. Also das Programm steht jeweils immer auf Tacker.
Und, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo unsere HörerInnen denn das Rahmenprogramm zur Ausstellung und vielleicht auch nochmal die Adresse finden, wenn Sie jetzt nicht ganz aufmerksam zugehört haben.
Also wir stellen alle Veranstaltungen auf Tacker. Das ist irgendwie, glaube ich, die sicherste Adresse. Wir versuchen das natürlich auch über andere Medien. Wir haben als Kurdistan-Soli-Komitee, also wir sind Teil vom Kurdistan-Soli-Komitee als Women Flinter Defend Rojava, haben wir auch eine Signal-Infoliste, in die man sich gerne auch eintragen kann. Da bekommt man also alle unsere aktuellen Veranstaltungshinweise, auch manchmal unsere recht spontanen Demos mit. Das wäre schön, die ist offen. Genau, die Ausstellung soll auch irgendwie Raum geben, dass sich Menschen, die sich für eine verstärkte Zusammenarbeit mit uns engagieren wollen, dass die bei uns andocken können. Das geht zum Beispiel, da möchte ich noch kurz Werbung machen für unser nächstes offenes Treffen. Das wird am 15.3. ab 16 Uhr auch in der KTS sein. Dort sind auch nochmal die Gruppen, die jetzt die ganze Zeit mit uns solidarisch waren, mit Infoständen vertreten. Und wir wollen uns einfach zusammen nochmal die Ausstellung verabschieden, die dann nach Bochum geht.
Die Ausstellung Jinjian Azadi über Rojava und die Errungenschaften der dortigen Frauenrevolution ist noch bis zum 7. März beim kurdisch-demokratischen Verein Freiburg in der Kehlerstraße 29 zu sehen, täglich von 14 bis 18 Uhr. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 27. Februar 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Die Beiträge waren in dieser Sendung teilweise leicht gekürzt. In voller Länge könnt ihr sie nachhören auf rdl.de.